Wir hören auf den Predigtext in Markus 13, die Verse 1 bis 13. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn so muss es geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten, und in der Synagoge werdet ihr gegeißelt werden, und vor Statthalter und König werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Wenn ihr sie nun hinführen und überantwortet werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die, da reden, sondern der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tode preisgeben, und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst sein vor jedermann um meinetwillen, meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Woche haben wir ja auch den Tag der Deutschen Einheit begangen. Hörte ich einen spannenden Vortrag darüber, wie die meisten Zeitgenossen heute wohl über die alte DDR denken. 30 Jahre nach dem Mauerfall, Mythen der DDR, hatte der Historiker seine Ausführungen überschrieben. Hubertus Knabe ist ein ausgewiesener Experte der DDR-Geschichte. Er hat bis 2018 die zentrale Gedenkstätte an das DDR-Unrecht in Berlin-Hohenschönhausen geleitet. Und seine Kernthese war ebenso klar wie bestürzend. Er sagte, das Unrechtsregime des Kommunismus wird inzwischen auf breiter Front verharmlost. Der Psychoterror durch die Stasi, die Verhinderung jeglicher Meinungsfreiheit, das Einsperren des eigenen Volkes hinter Mauer und Stacheldraht, die Toten und Verletzten an der Grenze, die totalitäre Macht einer Partei, die heute immer noch mitmischt. Es ist so, als ob es diese Geschichte gar nicht gäbe. Und Knabe fragte dann, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Auch, dass Karl Marx anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums im letzten Jahr von den meisten Feuilletons und Journalisten mehr wie ein großer deutscher Denker gefeiert wurde, ungeachtet der Millionen Toten, die im Namen seiner Ideologie zu beklagen sind. Wie kann das sein? Und eine Antwort, die Knabe andeutete, es ist sicher nicht die einzige, eine Antwort suchte er in der Richtung, dass er fragte, war es möglicherweise dieser Traum von einer angeblich besseren Welt für alle, den Marx beschworen hat, dass viele ihn um dieses Traumes willen eher bereit sind, ihm diesen brutalen, von Leichen gesäumten Weg zu verzeihen oder zu verdrängen, den diese Ideologie dann ausgelöst hat. Wohin? Wohin geht dieser Planet Erde? Diese Frage bewegt die Menschen zu allen Zeiten. Alter Planet Erde, wohin? Das war Anfang der 70er ein Bestseller, der seinem Autor Hal Lindsey eine Gesamtauflage von 20 Millionen Exemplaren einbrachte. Und auch die hysterische Klimadebatte heute, auf deren Herd so einige ihr politisches Süppchen kochen, spielt ja letztlich mit dieser Zukunftsangst. Was wird aus dieser Erde? Erst vor einigen Tagen haben 500 Klimawissenschaftler, und sie sind nicht die ersten, unter anderem der frühere Umweltsenator der Hansestadt Hamburg, einen ganz nüchternen Brief an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres veröffentlicht, in dem sie schreiben, die Erderwärmung verläuft viel langsamer als vorhergesagt. Und auch diese These festhalten, CO2 ist die Nahrung für Pflanzen, die Basis allen Lebens auf Erden. Und damit meinen sie nicht einfach nur ein Teufelszeug. Die meisten Medien haben diesen Brief einfach unter den Tisch fallen lassen. Deswegen werden viele von Ihnen den gar nicht zur Kenntnis bekommen haben, weil er offensichtlich nicht ins politische Weltbild passte. Lieber beschwören Sie tagtäglich verschiedene Katastrophenszenarien. Ja, woran sollen wir uns halten? Was kommt wirklich auf diesem Planeten auf uns zu? Und so ähnlich lautete auch die Frage der Jünger, die sie Jesus mitten in der Passionswoche stellten. Was kommt denn nun? Wo geht's hin? Wie kritisch wird es werden? Sie stellen diese Frage in einer Mischung aus Hoffen und Bangen. Und damit sind wir mittendrin, Markus 13. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Sie stehen gemeinsam vor diesem prachtvollen Tempel. Und dann gingen sie auf dem Weg in ihr Nachtquartier, gemeinsam gen Osten Richtung Ölberg, weil sie ja in den Tagen vor der Kreuzigung immer in Bethanien ihr Stammquartier bezogen hatten. Und vom Ölberg aus hat man diesen beeindruckenden Blick auf die Stadt, auf den Tempelplatz. Damals stand der Tempel dort noch. Und da haben sie sich dann nochmal umgedreht, Vers 3, und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, da fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas nochmal für sich allein, sage uns, wann wird dies geschehen, was du da ankündigst? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Und Matthäus, der dieses Ereignis auch berichtet, ergänzt noch, dass sie Jesus auch gefragt haben, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und viele von Ihnen wissen, dass wir im Rahmen der Bibeltage erst vor wenigen Wochen Matthäus 24 ausgelegt haben. Das war in den Bibeltagen dran. Und Markus 13 berichtet dieselbe Situation. Weite Teile von Matthäus 24 und Markus 13 sind deshalb wörtlich gleich. Andererseits ergänzen sich die Berichte auch gegenseitig. Man könnte auch noch Lukas 21 dazu nehmen. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Und bei den Bibeltagen, da hatten wir Matthäus 24 in einem einzigen Vortrag als Gesamtperspektive miteinander betrachtet und hatten gesehen, dieser Text, diese Rede Jesu enthält eine vierfache Prophetie. Zunächst kündigt er die Zerstörung des Tempels an, was 70 nach Christus passiert ist. Dann Schritt B, die Entwicklung der Welt zwischen Himmelfahrt und bis zur Zielgerade der Gemeinde Jesu. Teil C, die spezielle Endgeschichte Israels, wenn der sogenannte Antichrist auftreten wird. Und dann Teil D, die dramatische und überlegene Wiederkunft Jesu, sein zweites Kommen. Und Markus hat genau den gleichen Aufbau, weil es ja die gleiche Rede ist, die er berichtet. Und wir beschränken uns nun in dieser Predigt, konzentrieren uns vor allem auf Teil B, also die Entwicklung der Welt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten bis zur Zielgerade der Kirchengeschichte. Und Jesus bereitet seine Jünger nun darauf vor, wie der Weg nach Himmelfahrt weitergehen wird und worauf sie sich einstellen müssen, worauf auch wir als Gemeinde Jesu uns einrichten müssen. Auf diesen geschichtlichen Streckenabschnitt bis zu jenem Punkt, wenn Jesus seine Gemeinde, wie er ja angekündigt hat, aus der Bedrängnis dieser Welt endgültig nach Hause in den Himmel holen wird. Und über diesen Zeitabschnitt, der mit der Urgemeinde begann und bis heute noch andauert, darüber reden die Verse Markus 13, 5 bis 13. Vorher, wie gesagt, schildert Jesus noch die Zerstörung des Tempels, was 70 nach Christus eintrat. Und in Vers 5 geht es dann los mit dem Weg der Gemeinde. Worauf gehen wir zu, liebe Gemeinde? Was kommt auf uns zu und worin befinden wir uns möglicherweise schon? Als Überschrift für diesen Bibeltext habe ich gewählt, unterwegs zum großen Ziel. Denn Vers 13 spricht ja dann von diesem großen Ziel. Bis zum Ende, bis zum Ziel wird Jesus seine Gemeinde führen. Und hier in diesen Versen, da lehrt der Herr uns eine Wahrheit, die wir für unterwegs zum großen Ziel dringend brauchen, die wir dringend brauchen, um uns zurechtzufinden, um uns zu orientieren, um angemessen zu reagieren und zu handeln. Dieser Text ist einfach dran jetzt in unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Den haben wir uns für diesen Tag nicht ausgesucht. Und man könnte sagen, ausgerechnet am Erntedanksonntag. Als ich neulich mit einem Mitarbeiter darüber sprach, dass heute Markus 13 dran ist am Erntedanktag, da schaut er mich mit einem gütigen Lächeln an und sagte sinngemäß, wie wollen Sie das mit Erntedank in Verbindung bringen? Das habe ich mich auch gefragt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gebetet, wirklich, soll ich über diesen Text wirklich predigen? Oder nehmen wir wegen Erntedank einen anderen Text und steigen mal kurz aus unserer Predigtreihe aus? Und dann fiel mir auf, bei den Studien dazu, dass beide, sowohl Markus 13 als auch das Erntedankfest, ein gemeinsames Thema haben. Sie befassen sich beide mit dem Zustand dieser Welt. Sie lehren uns beide jeweils eine Wahrheit über unseren Planeten, die wir dringend für unser Leben brauchen. Und insofern ergänzen sie sich eigentlich optimal. Das Erntedankfest erinnert uns daran, diese Welt ist Gottes Schöpfung. Diese Welt gehört uns nicht. Diese Welt ist uns anvertraut. Wir sollen gute Haushalter sein. Wir dürfen viele gute Gaben genießen. Und deswegen freuen wir uns auch so sehr über diesen wunderschönen Erntedankschmuck, den wir hier vor uns haben dürfen. Der erinnert uns daran, wie viel Gott uns auf dieser Erde, durch diese Erde schenkt. Und dafür danken wir von Herzen, darüber freuen wir uns. Diese Erde ist nicht göttlich. Deswegen beten wir ja auch nicht zu Mutter Erde. Diese Erde ist nicht der Ursprung allen Lebens, keineswegs, sondern sie wurde von Gott gemacht. Und sie wird Stunde um Stunde von Gott erhalten. Und Gott hat versprochen, schon im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 8, 22, Sie wissen, nach der Katastrophe mit Noah, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Auch die Ernte wird nicht aufhören. Und auch schon darum kann der Mensch gar nicht aus eigener Kraft den Wärmetod der Erde herbeiführen. Wer sind wir denn? Und deswegen danken wir Gott für die guten Gaben, die wir von dieser Ernte nehmen dürfen, die wir von dieser Erde ernten dürfen. Und wir danken, wie gesagt, nicht der Erde, sondern ihrem Schöpfer, der sie gemacht hat und der die guten Gaben wachsen lässt. Und deswegen kommt der Wochenspruch für heute auch, der mit dem heutigen Tag einsetzt, auch aus Psalm 145. Und ich lese daraus die Verse 15 und 16 aus Psalm 145. Alle Augen warten dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Dafür danken wir ihm vom Herzen. Und darum haben wir auch unser Erntedanklied von Matthias Claudius gesungen, wie jedes Jahr. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn wir heimgehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Und dann immer der Refrain, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Wir sind abhängig von ihm und wir danken ihm. Und wissen Sie, diese Abhängigkeit von Gott hat etwa Karl Marx gehasst. Er hat das auch immer wieder gesagt. Und deshalb war er froh, dass die Evolutionsanschauung aufkam und scheinbar eine Chance eröffnete, diese Welt dem Gott aus den Händen zu reißen. Aber Gott lässt sich die Welt nicht aus den Händen reißen. Das sehen wir gleich in Markus 13. Gott hält seine Schöpfung souverän in den Händen. Und dafür steht auch der Erntedanktag. Für Abhängigkeit und Dankbarkeit. Das ist die eine Wahrheit. Und es ist gut, dass wir diese eine Wahrheit bei der Predigt über Markus 13 beständig vor Augen haben. Aber dann zeigt uns die Bibel eine zweite große Wahrheit über die Erde. Sie ist nicht nur Gottes Schöpfung, sondern sie ist Gottes gefallene Schöpfung. Durch den Sündenfall, durch die Schuld des Menschen. Sie ist schwer gezeichnet, sie ist nachhaltig beschädigt durch den Sündenfall. Durch die Schuld des ersten Menschenpaares Adam und Eva, und in die wir dann alle reingerissen wurden und die wir alle kräftig mitmachen. Durch unser Leben. Und darum begegnen wir auf dieser Erde nicht nur Gottes wunderbaren Gaben, sondern wir begegnen auch Leid, wir begegnen Krieg, wir begegnen Zerstörung und Schrecken. Und darum feiern wir eben nicht nur Erntedankfest, sondern wir haben auch Beerdigungen zu halten. Und verstehen Sie, erst durch die Bibel gewinnen wir letztlich diese realistische Sicht, dieses realistische Verhältnis zur Welt. Sie ist Gottes Schöpfung, darum dürfen wir sie nicht verachten, aber sie ist Gottes gefallene Schöpfung und darum dürfen wir sie nicht vergöttern. Und sie ist endlich. Diese Erde ist nicht nur ein gehaltener und ein gesegneter Planet, sondern sie ist auch ein geschüttelter und ein gefährlicher Planet. Das wissen wir alle. Für das Erste, für den Segen ist Gott verantwortlich. Für das Zweite, für den Schrecken sind wir Sünder verantwortlich. Aber der Schöpfer dieser Welt hält sie trotzdem fest, bis er das Ende bestimmt. Das sagt die Bibel immer wieder. Gott bringt seine Welt durch alles Leiden, durch alle Kriege, durch alle Zerstörungen sicher ans Ziel. Es gibt einen Plan. Es gibt einen unzerstörbaren, unfehlbaren, sicheren Plan. Und dafür steht Markus 13. Für einen Teil dieses Plans. Oder nochmal anders formuliert. Wir können uns deshalb wirklich über Erntedank freuen und wir können das genießen, was Gott uns schenkt, ohne das Leid ausblenden zu müssen, weil wir Gottes Versprechen aus Markus 13 haben, dass derselbe Gott uns durch alle Erschütterungen und alle Leiden und alle Katastrophen und alle für uns noch ungelösten Fragen sicher ans Ziel bringen wird. Und dafür schenkt Jesus den ersten Jüngern und auch uns Markus 13, damit wir verstehen, welcher Weg auf uns wartet. Und damit wir nicht mutlos werden durch die Schwierigkeiten, die dazugehören, sondern immer das große Ziel im Auge behalten, unterwegs zum großen Ziel. Und jetzt sind wir bei Markus 13, Vers 3. Und gehen einfach ganz nah ran, wie die Jünger Jesus dort am Ölberg mit Blick auf den Tempelplatz fragen, sag uns, wann wird dies geschehen, was wird das Zeichen sein und wann wird dies alles vollendet sein. Und dann beschreibt Jesus diesen Weg, der da auf seine Leute wartet. Er gibt hier keine allgemeinen Versprechungen für die Menschheit, darüber redet er an anderer Stelle, sondern er erklärt hier, was seine Nachfolger erwartet, was die Christen erwartet, was die Menschen erwartet, die Jesus als ihren Herrn anbeten und Jesus als ihrem König folgen. Über die redet er hier und es wird natürlich dabei auch eine ganze Menge deutlich über das, was mit der Welt insgesamt passiert. Und Jesus sagt zu uns, die wir zu ihm gehören, ihr habt eine anstrengende, ihr habt eine herausfordernde Reise vor euch, keinen Spaziergang. Deswegen hat der Apostel Paulus ja diesen Weg der Christen gern mit einem Rennen, mit einem Wettkampflauf verglichen. Das liegt uns natürlich anlässlich der Leichtathletik-WM in den letzten Tagen auch besonders nah. Und Paulus hat das nicht spielerisch gemeint. Paulus hat es nicht im Sinne gemeint, naja, machen wir mal einen Wettkampf, weil das so ein schönes Spiel ist. Sondern Paulus hat das Bild des Rennens verwendet, um den ganzen Einsatz deutlich zu machen, den es fordert, um den Kampf auszudrücken, den das auch bedeutet. Und er hat dann zum Beispiel in 1. Korinther 9 es so beschrieben. Er sagt, wisst ihr nicht, 1. Korinther 9, 24, dass die, welche in der Rennbahn laufen, die laufen zwar alle, aber nur einer erlangt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene nur, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Es geht um ganzen Einsatz. Und in Philipper 3, Vers 13 sagt er, ich renne auf das Ziel zu. Ich gucke nicht nach hinten, sondern ich habe das Zielband im Auge und ich renne darauf zu. Das ist das Bild. Und dieses Bild vom Laufen passt sehr gut zu diesem Szenario, zu diesem Schlachtplan, den Jesus uns hier in Markus 13 vor Augen stellt. Und deswegen möchte ich jetzt versuchen, in der verbliebenen Zeit, dieses Szenario, das Jesus in Markus 13 uns offenbart, in drei Punkten zu bündeln, in drei Punkten, unterwegs zum großen Ziel. Der Lauf, den Jesus für uns vorsieht, ist erstens ein Hindernislauf. Erstens ein Hindernislauf. Und das zeigen uns die Verse 5 bis 9. Die lesen wir jetzt nochmal. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden, man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Ein Hindernislauf. Jesus hat seinen Leuten zu keiner Zeit einen Spaziergang versprochen, nirgendwo. Sondern er hat uns von Beginn an auf Hindernislauf eingestellt. Man könnte auch sagen Crosslauf, das ist noch ein bisschen unwegsamer. Und daran wird sich, solange wir hier in dieser Welt unterwegs sind, auch nichts ändern. Wir laufen mal von der Sonne beschienen, wir laufen mal durch Hagel, aber wir laufen. Das Rennen ist eröffnet. Und deshalb unterscheidet die Theologie auch zwischen einer triumphierenden Gemeinde, die ist schon im Himmel, und einer kämpfenden Gemeinde, die ist hier auf der Erde. Ecclesia triumphans, das sind die, die bereits bei Jesus sind, und Ecclesia militans, das ist die Gemeinde, die noch hier diesen Weg durch die Bedingungen von Markus 13 hindurchgehen muss. Und die Jünger, vor der Kreuzigung, Wenn Sie das mal nachlesen, die haben diese Wahrheit immer wieder erfolgreich verdrängt, weil ihnen das nicht gefallen hat. Und wem gefällt das schon? Ein solches Szenario. Die haben gedacht, ja, bald kommt das endgültige Reich und dann schlägt sowieso unsere große Stunde. Wir werden mit Jesus herrschen. Sie sind ein bisschen so den Rattenfängern der Health, Wealth, Prosperity-Bewegung zu vergleichen. Die sagen, es wird, wenn du mit Jesus lebst, bald alles leicht und schön und du wirst reich und gesund und so weiter. Und die Jünger dachten, ja, Jesus, selbst wenn er sterben sollte, er wird bald sein Reich aufrichten. Sie kannten ja die alttestamentlichen Verheißungen, der König in seinem Reich, Sacharja 14, Jesaja 9 und viele andere. Und sie erwarteten, dass das jetzt schnell käme. Und darum musste Jesus diese rosarote Weichzeichnung korrigieren. Und er hat gesagt, Leute, auf euch wartet ein Hindernislauf. Und wenn Sie sich mit Leichtathletik ein bisschen auskennen, wissen Sie, ein Hindernislauf, 3000 Meter Hindernis, da stehen viele Balken im Wege, über die die Läufer rüber müssen. Und einmal pro Runde durch den Wassergraben durch. Ich denke, das ist ein gutes Bild. Jesus zeichnet hier eine sehr kritische Zukunftsperspektive. Er sagt nicht, durch die Kirchengeschichte hindurch wird es immer besser. Und wenn dann die Welt quasi sauber vorbereitet ist, dann kommt der Messias. Das sagt er nicht. Und er benennt nun einige Hindernisse, die wir uns einfach anschauen müssen. Das erste Hindernis, was er nennt, ist Verführung. Das sind die Verse 5 und 6. Wenn Sie mitschreiben, können Sie schreiben 1a, Verführung. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Es wird viel Verwirrung auch um Jesus als Person geben, wird auch daraus deutlich. Sie werden sagen, ich bin es, ich bin der wahre Jesus, oder ich handle und rede wirklich im Namen Jesu. Es ist interessant, dass das erste Hindernis Verführung ist. Im Griechischen steht da das Verb planao, das bedeutet so viel wie in die Irre führen, verführen, täuschen. Und die Konsequenz ist, dass man die Situation falsch einschätzt. Und wenn man die Situation falsch einschätzt, falsche Entscheidungen trifft. Und deswegen sind diese Verse durchzogen von der Aufforderung, klar zu denken, unsere Sichtweise zu überprüfen. Habt Acht, das heißt, denkt gründlich nach, schaut genau hin. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen, lasst euch auch nicht einlullen. Und Jesus sagt, je weiter die Situation sich zuspitzt, umso schwieriger wird es werden, den Durchblick zu bewahren. Die Situation wird immer unübersichtlicher. Und diese Verwirrung geht einher mit dem Anwachsen der globalen Probleme, die lawinenartig stärker werden. Und globale Probleme rufen nach globalen Lösungen, sodass alles immer mehr zu dieser Einheitsmachtkonzentration hinwächst, wie die Offenbarung uns das dann schildert in Offenbarung 17 und 18. Und Krisen, das wissen Sie, sind immer ideale Bühnen für Scharlatane und Verführer aller Art. Wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hören wird, das ist das Geschäft, das ist das Geschäft der Verführer. Dann können sie ihre Rezepte anbieten, dann können sie sich als Hoffnungsträger feiern lassen und dann versuchen sie in der Regel nicht durch Fakten und Argumente zu überzeugen und wenn Gegenpositionen kommen, dann wird das als Majestätsbeleidigung quasi abgeschmettert. Sie fordern blindes Vertrauen zu ihnen als Personen und stellen vieles alternativlos gar nicht mehr zur Diskussion. Und so gab es immer wieder durch die Geschichte hindurch sogenannte Messias-Prätendanten, Leute, die vorgegeben haben, ich bin der Messias. Zum Beispiel schon in der Apostelgeschichte Theudas, Judas der Galiläer, im 2. Jahrhundert Simon bar Kochba. Und dann können wir die ganze Sektengeschichte und Diktatorengeschichte und Scharlatangeschichte durchgehen bis zum heutigen Tag. Und sie treten nicht nur in der Politik auf, sondern auch in der Kultur, in der Religion sowieso, in der Wissenschaft oder das, was sie dafür halten. Und es wird umso schlimmer, je näher es an Jesus rankommt, je mehr sie in seinem Namen auftreten, im Namen des christlichen Glaubens oder womöglich gar unter Berufung auf die Bibel. Und ich möchte Ihnen nur als ein Beispiel geben, damit wir uns vorstellen können, wie praktisch das ist. Eine spezielle Vorahnung dieser Prophetie, wie sie sich erfüllen wird, zeigt sich etwa im Islam. Es gibt zurzeit ja auf der theologischen Ebene einige Bestrebungen, sich offiziell weiter für den Islam zu öffnen. Ein Papier hat Furore gemacht vom Juli letzten Jahres des evangelischen Oberkirchenrates, also der Kirchenleitung der Badischen Landeskirche. In diesem Papier wird gefordert, eine christlich-muslimische Weggemeinschaft zu suchen. Da heißt es, wir wollen uns an dem Glaubensweg der Muslime und Musliminnen freuen und ihnen freimütig Gottes Nähe zugestehen dürfen. Der Gott der Bibel wirkt über die Grenzen unserer heiligen Schriften hinaus. Ein offizielles Kirchenpapier. Und natürlich, wenn man diesen Weg gehen will, muss man Jesus so frisieren, dass er mit dem islamischen Jesus, also mit dem Isa, der da im Koran als Jesus dargestellt wird, irgendwie zusammenpasst. Und das Gesprächspapier der Badischen Landeskirche sagt auch ganz deutlich, wenn man dann weiterliest, dass man auf keinen Fall die Gottheit Jesu zu sehr betonen dürfe. Auf keinen Fall betonen, dass Jesus Gott ist. Da müsse man sehr viel vorsichtigere Formulierungen finden, sonst funktioniere das Ganze nicht mehr. Und diese Entwicklung wird schon seit Jahren massiv gefördert von Vertretern der sogenannten emergenten Bewegung, wie etwa Brian McLaren oder Tony Campolo. Brian McLaren etwa hat Folgendes geschrieben. Er sagt, alle Muslime betrachten ja Jesus als großen Propheten. Eine gemeinsame Wertschätzung für Jesus könnte eine gemeinsame Grundlage bilden für den so dringend benötigten religiösen Dialog. Und diese gemeinsame Wertschätzung von Jesus kann möglicherweise der einzige Weg sein, um unsere Religion zu retten und auch die anderen. Und Tony Campolo, auch ein Vertreter dieser Bewegung, sagt, wenn wir auf die muslimischen Mystiker hören, wie sie über Jesus reden und wie sie Jesus lieben, muss ich sagen, das ist dem Neuen Testament viel näher als vieles, was sogenannte Christen sagen. So, und dann haben Sie sicherlich auch, oder einige von Ihnen schon, von den sogenannten Insider-Bewegungen gehört, die zurzeit in der Missionswissenschaft diskutiert werden, also dass Moslems die Bibel lesen, dass Moslems anfangen an Jesus zu glauben, aber trotzdem in ihrer muslimischen Kultur bleiben, trotzdem Moslems bleiben, trotzdem gleichzeitig weiter zu Allah beten. Und viele sagen, ja, das ist doch gut. So nähern wir uns einander an. Sie beten zu Jesus und bleiben trotzdem Moslems. Tja, aber wir müssen uns nochmal klar machen, wer ist bitteschön der muslimische Jesus? Wer ist Isa? Das kann man doch genau erheben, weil die Quellen es sagen. Isa ist nicht Gottes Sohn. Das wäre eine Gotteslästerung, diese zu behaupten. Isa starb keinen Tod am Kreuz. Isa brachte nicht ein Sühnopfer, um für unsere Schuld zu bezahlen und uns Vergebung schenken zu können. Und Isa ist auch nicht auferstanden. Isa ist nur eine Karikatur des biblischen Jesus. Tja, und hochinteressant, auch in der islamischen Endzeitlehre spielt der falsche Jesus des Islam eine wichtige Rolle. Das ist gar nicht so bekannt, aber der Islam lehrt, dass Ende der Tage der große Mahdi kommen wird. Der Mahdi wird neue Schriften entdecken und der Mahdi wird aus diesen neuen Schriften den Juden und den Christen zeigen, dass sie sich geirrt haben. Und der Mahdi, so lehrt der Islam, wird die Kontrolle über die Welt als großer, starker Mann übernehmen. Also der Mahdi ist das im Grunde genommen, was die Bibel als den Antichristen ankündigt. Tja, und dann wird der Mahdi einen Helfer bekommen und der Helfer des Mahdi wird Jesus sein. Jesus, aber nicht der Sohn Gottes, sondern Jesus, ein Prophet. Und dieser Jesus des Koran, der wird Mahdi dienen, der wird Allah anbeten, der wird weltweit das Recht der Scharia einführen und er wird die christliche Lehre widerlegen. Das ist der islamische Prophet Jesus, der den Mahdi unterstützt. Tja, und dann wird nach islamischer Darstellung ein Verführer auftreten. Und dieser Verführer wird auf die Erde kommen und sagen, er sei Gottes Sohn. Er sei der wahre Jesus Christus. Er wird der Bibel sein, der Jesus sein, so wie die Bibel ihn uns zeigt. Und dieser biblische Jesus wird durch den muslimischen Jesus getötet und auf immer ausgeschaltet werden. Ich denke, Sie verstehen, was hier geschieht. Das ist die totale teuflische Umkehrung. Der wahre Jesus der Bibel, der Gottes Sohn ist, der Gott ist, er wird als der falsche Jesus dargestellt. Und der falsche Jesus des Islam, der wird als der wahre Jesus dargestellt, der diesen vermeintlichen, sich als Gott ausgebenden christlichen Jesus besiegt und ausschaltet. Und stellen Sie sich vor, Menschen werden dem direkt ausgesetzt. Und zudem, wenn wir sehen, wie schon heute kirchliche Verlautbarungen, wie ich sie zitiert habe, uns darauf vorbereiten, Jesus ja nicht zu stark als Gott darzustellen. Was für eine Verführung, die unmittelbar Jesus selbst betrifft. Gezeigt an diesem ganz praktischen Beispiel. Jesus warnt davor. Und ich sage nochmal, die Verführung ist umso gefährlicher, je näher sie an Jesus rangeht und je mehr sie sich auf ihn beruft. Es wird Verführung geben, aber es wird auch Verderben geben, wie die Verse 7 bis 8 sagen. Kriege, der Mensch bekommt diesen Planeten nicht unter Kontrolle. Volksaufstände, Bürgerkriege, denken wir an die beiden Weltkriege mit den Millionen, Abermillionen von Toten. Denken wir daran, dass bereits im großen Krieg in China 755 bis 736 mehr als 35 Millionen Tote zu beklagen waren. Denken wir an den 30-jährigen Krieg 1618 bis 48. Begrenzteres Territorium, aber viele Historiker gehen auch davon 6 Millionen Opfern aus. Kriege, Erdbeben, Naturkatastrophen, Hungersnöte. Was weltweite Hungersnot ist, das wissen wir erst seit dem 20. Jahrhundert. Deswegen gibt es ja diese Organisationen wie die Welternährungsorganisation oder Welthungerhilfe. Das Problem ist uns erst in unserem Jahrhundert so in dieser Größe bewusst geworden. Und denken wir an diese zunehmende Schieflage, während die Weltbevölkerung auf über 7,6 Milliarden Menschen angewachsen ist, klagen wir gleichzeitig in Deutschland über eine Vergreisung unserer Gesellschaft. Und Matthäus spricht dann noch ergänzend von Seuchen. Auch das hat Jesus gesagt, es werden Seuchen kommen. Denken Sie an die schwarze Pest im 13. Jahrhundert, die 60% der damaligen Bevölkerung getötet hat. Seuchen. Denken Sie an die Influenza-Welle im 20. Jahrhundert. Denken Sie an die Dynamik der Ausbreitung von HIV in unseren Tagen. Verführung, Verderben. Und dann ein drittes, was zu diesen Hindernissen gehört, die auf diesem Hindernislauf den Christen begegnen, ist Verfolgung. Verfolgung, das ist Vers 9. Ihr aber habt auch auf euch selbst Acht, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und auch das hat sich durch die ganze Geschichte der christlichen Gemeinde hindurchgezogen. Im ersten Teil beschreibt Jesus die jüdische Verfolgung, Synagogen. Paulus hat öfter diese Prügelstrafe gekriegt, 40 Schläge minus einen. Die Strafe lautete eigentlich auf 40 Schläge, aber damit man nichts falsch macht, hat man vorsichtshalber einen weggelassen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dann wurden es meistens 39 und wenn er sich verzählt hat, waren es höchstens 40. Und dann im zweiten Teil die römische Verfolgung, ne? Fürsten und Könige. Sie werden euch dahinstellen. Ihr werdet dem Staat, sobald der Staat totalitäre Züge bekommt, immer ein Dorn im Auge sein als Christen. Christen sind treue Staatsbürger nach Römer 13. Der Jesus hat deutlich gesagt, dass wir unsere Steuern zahlen sollen und dem Kaiser geben sollen, worauf der Kaiser laut Gesetz einen Anspruch hat. Aber unser völliger Gehorsam gehört allein Jesus. Und ihn allein beten wir an als unseren Herrn. Und wenn der Staat mehr von uns will, als das Erfüllen legitimer bürgerlicher Pflichten, wenn er Anbetung von uns will, wenn er will, dass wir Gottes Geboten ungehorsam werden, dann gilt, was in Apostelgeschichte 5, Vers 29 steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und darum war die christliche Gemeinde zu allen Zeiten ein Dorn im Auge totalitärer Herrscher. Wir verweigern uns der Religionsvermischung. Wir verweigern uns der Einheitsideologie. Wir tolerieren jeden Mitmenschen ganz gleich, wie er lebt und was er denkt. Aber wir akzeptieren nicht die gegenwärtig propagierte Zerstörung des biblischen Menschenbildes, etwa im Gefolge der Genderideologie. Wir akzeptieren nicht, wenn unseren Kindern beigebracht werden soll, dass Homosexualität oder Patchwork-Verhältnisse ein ganz normales Konzept sei, das für den Menschen auch gut wäre. Und dadurch kriegt die Gemeinde Jesu früher oder später immer wieder Druck. Ich habe jetzt auch bei dieser Jugendfreizeit gemerkt, wie viele junge Christen, auch zum Beispiel, wenn sie in pädagogischen Ausbildungen stehen, wie viel Druck da ist. Wie stark die Auseinandersetzung um das Menschenbild sie prägt und wie einsam sie oft dastehen, wenn sie sich an das biblische Menschenbild halten. Da ist Druck, den viele schon heute erleben. Und in weiten Teilen der Welt werden unsere Mitchristen schon jetzt und schon seit langem körperlich verfolgt. Bis dahin, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, dass man sie geißelt, dass man sie foltert oder dass man sie auch ermordet. Ich möchte nur an ein konkretes Beispiel denken, damit das nicht einfach hinter anonymen Zahlen verschwindet. An den Pastor Ramon Rigal in Kuba und seine Frau Aida Exposito. Dort in Kuba kontrolliert ja immer noch die kommunistische Partei das Land und die Familie Rigal wollte ihre 13-jährige Tochter Ruth nicht in der staatlichen Schule lassen, wo sie gemobbt wurde, weil sie sich als Christin zu erkennen gab. Und daraufhin schickten die Eltern sie und ihren 4 Jahre jüngeren Bruder Joel nach tätlichen Übergriffen zu einem Hausunterrichtsprogramm nach Guatemala, das die dortige Regierung anerkannt hat. Und das wurde ihnen gewissermaßen zum Verhängnis, weil sie die Kinder dem kommunistischen Schulzwang damit entziehen wollten und das sie auch getan haben. Man hat die Eheleute seit dem 16. April hinter Gittern gebracht. Man hat sie verurteilt. Der Pastor muss für 2 Jahre unter harten Bedingungen eingesperrt bleiben und seine Frau für 18 Monate im Gefängnis ausharren. Und so hat man die Eltern von den Kindern getrennt, die immerhin bei den Großeltern bleiben dürfen. Aber das ist ein ganz konkretes Beispiel aus dem real existierenden Kuba in diesen Wochen. Und es ist nur eines von Hunderten und Tausenden und Hunderttausenden Beispielen für die Realität von Vers 9. Und lasst uns auch für diese kubanische Familie Rigal im Gebet eintreten und sie nicht vergessen. Aber das hatte Jesus seinen Jüngern angekündigt. Um Jesu willen. Um Jesu willen werden seine Leute auch Druck aushalten müssen, unterschiedlichster Art, sei es in einer pädagogischen Ausbildung, sei es in einem Land wie Kuba. Und Jesus hat gesagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und er hat in Johannes 15, Vers 18 gesagt, wundert euch nicht, dass die Welt euch hasst, um meinetwillen. Und Paulus hat es so ausgedrückt, die gleiche Wahrheit, in 2. Timotheus 3, Vers 12, da schreibt er, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Jesus Christus werden Verfolgung erleiden. Das heißt nicht, dass alle gefoltert werden, dass alle im Gefängnis landen. Aber das heißt, dass alle Druck bekommen. Und Jesus sagt, so wird es kommen, wundert euch nicht. Hindernislauf, Verführung, Verderben, Verfolgung. Und dann nennt Jesus ein viertes Hindernis, Verrat. Verrat. Und das sind die Verse 12 und 13. Und zwar Verrat von Seiten, von denen man nicht damit rechnet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen, also das heißt von allen, die gegen euch sind, gehasst sein, um meines Namens willen. Einige werden versuchen, ihre Situation dadurch zu erleichtern und zu verbessern, dass sie andere Christen ans Messer liefern und sagen, seht mal, wir kooperieren doch mit den staatlichen Behörden. Wir verraten, dass da jemand seine Kinder nicht auf die Schule schickt, die ihr anbietet. Wir kooperieren doch, wir sind doch die braven Evangelikalen. Wir sind nicht diese komischen Fundamentalisten, die mal ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Wir öffnen uns, wir kooperieren mit allen Behörden, wir sehen die Dinge nicht so eng. Das ist der Beginn des Verrats. Es wird ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und sogar Eltern, Kinder und Kinder, Eltern. Und sie merken, Jesus beschönigt nichts. Jesus verharmlost das nicht. Jesus gießt dann nicht einen frommen Zuckerguss drüber. Der Lauf, den seine Jünger erwartet, ist ein Hindernislauf. Und gleichzeitig sagt er immer wieder, Leute, fürchtet euch nicht. Gott sorgt für euch. Das haben wir auch in unserer Lesung heute gehört. Matthäus 6 ab Vers 25. Sorgt nicht, euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch nicht im Stich lassen. Er wird euch auch nicht überfordern. Aber wisst, dass es kein einfacher Weg wird. Und bedenkt, lasst euch nicht irritieren. Es ist normal, dass Widerstände kommen. Und das liegt nicht daran, dass Gott nicht mächtig wäre. Und es liegt schon gar nicht daran, dass er euch nicht lieben würde. Sondern das ist der Weg. Das ist der Weg, der auf euch wartet. Und dann kurz ein zweiter Umstand, auf den Jesus uns vorbereitet. Der Lauf, der uns erwartet, ist nicht nur ein Hindernislauf, sondern er ist auch ein Langstreckenlauf. Das ist das Zweite. Der Lauf ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Wir sagen ein Hindernislauf und kein Spaziergang, ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Und diese Information ist Jesus so wichtig, dass er sie in diesen kurzen Text 4-mal einbaut. In Vers 7 am Ende sagt er, es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Langstreckenlauf. Am Ende von Vers 8 sagt er, Hungersnöte, Unruhen, aber das sind die Anfänge erst der Wehen. Das ist noch nicht sozusagen die Höhepunktphase, wenn das Kind dann irgendwann kommt, sondern es ist erst der Anfang, Langstreckenlauf. In Vers 10 dieser Hinweis, und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Das ist noch nicht geschehen, Petrus, das ist noch nicht geschehen, Johannes, Langstreckenlauf. Und dann Vers 13 am Ende, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also es ist ein Langstreckenlauf, darauf müssen wir uns einrichten. Und darum brauchen wir als Gemeinde Jesu einen langen Atem, wie die Bibel sagt. Wir brauchen einen langen Atem. Und deswegen hat Paulus sehr passend für die Nachfolge das Bild vom Sportler benutzt, der uns das gewissermaßen vorexerziert. Ja? Wir reden vom Hindernislauf, also reden wir auch von Gesa Felicitas Krause, die den 3000 Meter Hindernislauf erfolgreich bestritten hat, jetzt bei der WM die Bronzemedaille gewonnen hat. Und mit welcher Haltung ist sie gelaufen? Sie hat in einem Interview hinterher gesagt, das Laufen ist ein Beruf und eine Berufung. Und sie sagt dann, ich hatte seit Oktober keinen trainingsfreien Tag mehr. Ich war nie länger als 3-4 Wochen in Deutschland, also auf Seelevel. Sie war immer irgendwie in der Höhe, weil die Langstreckenläufer sagen, das fördert die Form. Sie waren Davos, Kenia, Äthiopien und so weiter. Und sie sagte dann, okay, ich mache jetzt 2 Wochen Urlaub und ich werde dann aber bis zu den Olympischen Spielen nie länger als 4 Wochen nicht in der Höhe bleiben. Also sie setzt alles ein. Sie geht auf eine lange Strecke. Sie weiß, dass es ein Hindernislauf und auch ein Langstreckenlauf ist und ist bereit, für so ein vordergründiges, vergängliches Ziel dieses alles einzusetzen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, für die Haltung, die Jesus uns im geistlichen Bereich schenken will, die er uns vermitteln will, dass wir treu sind, dass wir dranbleiben, dass wir nicht einfach auf kurzfristige Erleichterung setzen. Das liegt ja so im Zeitgeschmack der Postmoderne, ne? Dass man nicht so lange aushalten will, dass man sich nicht so lange festlegen will, dass möglichst schnelle, kurze Lösungen gefunden werden müssen. Und Jesus sagt, so wird es nicht gehen. Es wird ein Langstreckenlauf. Ihr wisst es, ich bin bei euch, ich überfordere euch nicht, aber richtet euch darauf ein. Euch erwartet ein Hindernislauf und ein Langstreckenlauf. Und jetzt ist umso wichtiger, dass wir Vers 13 richtig verstehen. Der ist nämlich oft falsch verstanden worden, wo Jesus sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Was Jesus hier nicht sagt, das kann man gar nicht deutlich genug betonen. Du musst dir deine Rettung verdienen, du musst dir den Platz im Himmel verdienen, dadurch, dass du durchhältst mit zusammengebissenen Zähnen und ob das klappt, ist völlig ungewiss. Das ist hier definitiv nicht gemeint, sondern damit ist Folgendes gemeint. Ihr, die ihr gerettet seid, ihr, die ihr zu Jesus gehört, weil ihr ihm euer Leben anvertraut habt, weil ihr ihn als euren Erlöser angerufen habt, weil ihr von ihm euch eure Sünden habt vergeben lassen, ihr werdet, weil ihr gerettet seid, dieses auch zeigen in eurem Ausharren. Ihr, die ihr zu Jesus gehört, ihr werdet ausharren. Das ist im Grunde genommen eine Verheißung, die hier steht. Ausharren ist nicht die Bedingung dafür, dass wir gerettet werden und nach dem Motto, wenn du schwach wirst und vorher umkippst, dann hat's halt leider nicht gereicht. So ist es nicht gemeint, sondern Ausharren ist die Auswirkung der Rettung, ist gewissermaßen der nachträgliche Erweis dessen, dass unser Leben Jesus gehört. Und er hat das ja garantiert. Er hat in Johannes 10, Vers 28 gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Johannes 10, Vers 28. Und denken Sie dran, wie er dem Petrus angekündigt hat, schon vor der großen Krise, Lukas 22, Vers 31 und 32, sagt er, der Satan, der will euch durchschütteln wie in einem Sieb. Aber Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und diese Garantie, die Jesus dem Petrus gegeben hat, die hat sich ja dann auch erwiesen, trotz seines Verrats. Und der Herr hat ihn wieder aufgenommen und er ist umgekehrt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Paulus sagt das mit der gleichen Gewissheit in Philipper 1, Vers 6. Da sagt er, der euch in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das heißt, der wird dafür garantieren, Philipper 1, Vers 6, dass du ausharrst, dass du ans Ziel kommst. Er wird dich nicht loslassen. Und deswegen musst du keine Angst haben, wenn du durch diese Tage hindurchgehst. Du wirst ausharren, es wird sich erweisen. Und dann ein letzter Punkt. Jesus zeigt uns hier noch eine dritte Wahrheit. Damit wir auch ganz gewiss sind, der Lauf, der uns erwartet, ist erstens ein Hindernislauf, zweitens ein Langstreckenlauf, aber er ist auch drittens ein Siegeslauf. Und das sagt Jesus genauso deutlich. Ich werde es Ihnen beweisen. Jesus sagt am Ende von Vers 13, der wird gerettet werden. Das heißt, der Sieg steht jetzt schon fest. Vers 13 ist keine Bedrohung, sondern eine Verheißung. Und schon mitten in diesem Lauf werden wir erfahren, dass Jesus stärker ist. Mitten unter Druck. Und das verspricht er in Vers 11, ein Siegeslauf. Er sagt, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Das ist nicht ein Versprechen für faule Pastoren. Sie müssen sich auf ihre Predigt nicht vorbereiten und dann auf die Eingebung des Heiligen Geistes setzen. Sondern es ist eine Zusage für verfolgte Christen in einer Verfolgungs- und Drucksituation. Wenn sie euch wegführen, habt keine Sorge. Habt doch keine Sorge, wie ihr reagieren sollt. sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet und ihr seid es nicht, die sprechen, sondern letztlich wird der Heilige Geist durch euch reden. Gott wird euch an die richtigen Dinge erinnern und er wird euch den Mut und die Weisheit geben, das Richtige zu sagen. Und selbst wenn ihr vielleicht manchmal denkt, es sei nicht so gut gewesen, wird Gott es so ausgehen lassen, dass es genau richtig war. Und wissen Sie, genau das ist es, was die verfolgten Christen immer wieder bezeugen. Dass sie sagen, wir können es selbst nicht verstehen, aber in der Situation hat Gott uns immer so viel Weisheit gegeben und so viel Mut, dass wir dann doch so reagieren können, dass wir ihn nicht verleugnet haben und dass wir seine Ehre nicht beschmutzt haben. Ich möchte Ihnen zur Lektüre deshalb zwei Bücher an dieser Stelle empfehlen, die das sehr schön deutlich machen. Einmal von Samuel Lamb, Verfolgung und Erweckung im Land des Roten Drachens, also in China. Ein Freund von mir hat ihn auch persönlich noch kennengelernt und gesagt, diese Fröhlichkeit, die an diesem Cover erkennbar wird, die prägt ihn wirklich. Er sagt, es wäre also eine unvorstellbare Freude von diesem jetzt inzwischen heimgegangenen Mann ausgegangen. Und das sei überhaupt nicht gemacht gewesen, sondern das wäre ihm offensichtlich durch Christus so geschenkt gewesen. Niemals allein. Verfolgung und Erweckung im Land des Roten Drachen. Und dann ein anderes Buch, das schon viele Christen stark ermutigt hat, das es schon seit Jahrzehnten gibt, ist das von Sergei Kurdakov, dem ehemaligen KGB-Funktionär Vergib mir, Natascha. Dort beschreibt er, wie sie Razzien gemacht haben, um christliche Gemeinschaften auffliegen zu lassen, um die Prediger zu verhaften und wie sie immer wieder ja ratlos vor dem Mut und auch vor der Geistesgegenwärtigkeit dieser Leute gestanden hätten. Und eine der jungen Christinnen, die sie dann so besonders beeindruckt hat und deren Zeugnis letztlich dazu beitrug, dass Kurdakov den KGB verlassen hat, geflüchtet ist und selber dann zum Christen und Missionar wurde, war eben diese Natascha. Und das ist die Erfüllung dieser Verheißung hier in Vers 11. Sorgt nicht, was ihr sagen sollt, nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und auch wir, die wir noch nicht diese krassen Drucksituationen haben, sondern in der Regel sehr viel leichtere Herausforderungen zu bestehen. Wir dürfen uns aber auch darauf verlassen, wenn Kinder in der Schule Jesus bekennen. Ihr könnt euch darauf verlassen, Jesus wird euch dann nicht im Stich lassen. Oder andere am Arbeitsplatz oder in der Straßenbahn oder in einer öffentlichen Debatte, wo auch immer. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass der Herr wirklich hinter uns steht. Unser Lauf ist ein Hindernislauf, ein Langstreckenlauf, aber er ist auch jetzt schon ein Siegeslauf. Und mitten unter diesem Druck, und das ist der nächste Beweis dafür, dass es ein Siegeslauf ist, geht die Verkündigung des Evangeliums weiter. Also Jesus sagt, Leute, das Szenario ist so. Aber, passt auf, Vers 10, allen Heidenvölkern muss sofort das Evangelium verkündigt werden. Also mitten unter der Verfolgung, mitten unter diesem Druck, mitten unter dieser Bedrängnis, in die Gemeinde eingeklemmt wird, missioniert sie und gibt das Evangelium weiter. Und stellen Sie sich doch mal die Situation vor, in der Jesus das sagt. Das war ein Trupp von 12 Nobodies. Die waren keine Funktionäre, es waren teilweise Kleinunternehmer, Zollbeamte und so weiter. Und denen sagt er, unter dem Druck, dass er selbst in 2 Tagen hingerichtet werden wird, das Evangelium wird verkündigt werden in der ganzen Welt. Das sagt er diesen 12. Angesichts der Übermacht Roms, der Übermacht der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und im Rückblick sehen wir, unser Herr hat Recht behalten. Es ist genauso gekommen. Und manchmal nutzt Jesus gerade die Verfolgungssituation, um mitten in der Verfolgungssituation und durch die Verfolgungssituation Verfolger zum Glauben zu führen. Das steht am Ende von Vers 9. Da sagt er, man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Dadurch wurde Sergei Kurdakov bekehrt. Dass die Christen von ihm und seinen Schergen verhört wurden, was am Ende dazu führte, dass er selber sich vor Jesus gebeugt hat als seinem Retter. Und so hat es Paulus doch auch immer wieder erlebt. Paulus musste vor den römischen Kaiser gestellt werden. Warum? Weil er ihm das Evangelium sagen sollte. Und es gibt diesen schönen Vers in Apostelgeschichte 27, Vers 24, wo es heißt, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Also du wirst jetzt hier nicht schiffbrüchig werden, du wirst vor den Kaiser kommen und dort wirst du das Evangelium vor ihm bezeugen. Und so hat es Paulus ja auch etwa ein Kapitel davor, Apostelgeschichte 26, vor Agrippa bezeugt. Und er hat gesagt, fast überredest du mich, Christ zu werden. Also, haltet das bitte fest. Mitten im Kampf ist der Hindernislauf und der Langstreckenlauf bereits ein Siegeslauf. Nochmal ein Beispiel aus der Leichtathletik, einfach weil das zu dem Bild gehört. Gestern ist ja Niklas Kaul Zehnkampfweltmeister geworden, ganz überraschend. Das entschied sich erst in der letzten Disziplin des Zehnkampfs, dem 1500-Meter-Lauf. Und der Reporter fragt ihn hinterher, wann haben Sie es gewusst? Wann haben Sie es gewusst, dass Sie es schaffen, dass Sie durchkommen? Und seine Antwort war, in der letzten Runde. Als ich merkte, es geht voran. Ja, das Rennen lief noch. Der Schweiß floss noch. Die Beine schmerzten noch. Und doch war da schon die Vorfreude auf den Zielstrich, weil er wusste, das ist jetzt der Siegeslauf. Und Jesus sagt, das ist die Situation der Christen. Der Schweiß fließt noch, die Beine schmerzen noch, die Angst nagt noch. Aber es ist ein Siegeslauf. Und deswegen darfst du dich schon freuen auf den Zielstrich. Das ist unsere Situation. Und unterwegs gibt uns der Herr als Versorgungsstation immer wieder Erntedankfest. Erinnert er uns daran, Leute, ich versorge euch, ich lasse euch nicht im Stich. Ich lasse eure Kinder nicht im Stich. Ich bin da und ich trage euch durch. Und das durften Gottes Leute immer, immer wieder erfahren. Und das mag für uns auch eine starke Ermutigung sein, dass Gott das immer wieder beweist in der Geschichte. Deswegen erzähle ich zum Schluss von Friedrich Brudelschwing, dem Jüngeren, dem Sohn von Brudelschwing, dem Älteren, der dann Bethel, die Leitung der Anstalten in Bethel von seinem Vater übernahm. Pastor Fritz nannten sie den Jüngeren auch. Und der es machte, um Jesus zu dienen und dort auch das Evangelium zu verkünden. Und Bethel, Sie wissen, kam in der Nazizeit schwer unter Druck. Mit seiner Fürsorge für Kranke und geistig Behinderte und mit seinem Kampf gegen die Euthanasie und gegen die Versuche an Menschen gerät Bethel immer stärker unter den Druck der nationalsozialistischen Vernichtungsmedizin. Und schon 1938, und Sie wissen, was das Jahr 1938 bedeutet, als andere Herren und Führer immer dreister nach den Herzen der Menschen griffen, da hat Pastor Fritz sein berühmtes Lied im Betheler Sonntagsplatz veröffentlicht. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes hat. Unsere Herzen gehören keinem Führer. Unsere Herzen gehören keinem Staat und keiner Ideologie und keinem weltlichen Machtanspruch, sondern unsere Herzen gehören dem Herrn. Und er hat 1938 geschrieben, als der Druck sehr stark war und immer stärker wurde, in dieser letzten Strophe, wir sind aber auf der Siegesstraße. Schweigen müssen nun die Feinde von dem Sieg von Golgatha, vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. 1938 den nationalsozialistischen Machthabern ins Gesicht gesungen. Und warum? Brudelschwing hat das gesagt. Er hat gesagt, was in den 6 Stunden auf Golgatha geschehen ist, das wirkt in alle Ewigkeit hinein. Was in den 6 Stunden auf Golgatha geschehen ist, das wirkt in alle Ewigkeit hinein. Das heißt, auch die schlimmste Verfolgung kann nicht ungeschehen machen, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Nämlich, dass unsere Schuld gesühnt wurde. Dass Gott jetzt vergeben will, dem, der an Jesus glaubt. Dass der Tod 2 Tage später überwunden wurde. Die Schuld ist besiegt, der Tod ist besiegt. Was dort geschah, das wirkt in alle Ewigkeit hinein. Und darum ist der Siegeszug des Evangeliums nicht zu stoppen, nicht durch den Nationalsozialismus, nicht durch den Marxismus, nicht durch den Genderismus, nicht durch irgendwelche totalitaristischen Regime und Gedankenbeute unserer Zeit. Er ist nicht zu stoppen, denn schweigen müssen die Feinde vor dem Sieg von Golgatha bis in alle Ewigkeit. Egal wie brutal menschliche Machthaber sich dagegen sträuben, egal wie sehr Systeme sich dagegen wehren. Und sogar viele Verfolger werden von Jesus überwunden. Und darum sind alle, die zu Jesus gehören, auf ewig sicher, auf ewig unbesiegbar. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer zu Jesus gehört, der wird ausharren. Ich schließe mit William Tyndale. William Tyndale, ein Zeitgenosse Martin Luthers, der maßgeblich auch für die Ausbreitung des Evangeliums in Großbritannien mitgewirkt hat. Er hat die ganze Palette von Markus 13 am eigenen Leibe erfahren. Verfolgung, Verrat, Verhöre, Martyrium. Tyndale wollte die Bibel ins Englische übersetzen. Nicht als Philologe, obwohl er ein genialer Philologe war, sondern weil sie Jesus kennenlernen sollten. weil sie in ihrer eigenen Sprache das Evangelium bekommen sollten. Und er wurde massiv verfolgt von Heinrich dem VIII. Vom damaligen Regime. Und er musste immer wieder sein Quartier wechseln. Er nahm seine Papiere, seine Wörterbücher, sein ganzes Büro auf dieser Fluchtreise immer mit sich, wenn es irgendwie ging. Und hat noch unterwegs in seinen geheimen Quartieren auf der Flucht immer an der Übersetzung gearbeitet, damit das Neue Testament fertig werden sollte. Und dann, nach einer langen Zeit voller Spannung, voller Druck und auch ängstlich durchwachter Nächte, wurde er verraten. Es ist genau das geschehen, was hier in Vers 12 steht. Er wurde verraten. Und er wurde gefasst. Und er wurde daraufhin öffentlich verbrannt. 1536. Und noch in den Flammen. Noch in den Flammen, und das ist glaubwürdig überliefert, war das sein letztes lautes Gebet. Lord, open the King of England's eyes. Herr, öffne dem König von England die Augen. Und mit diesen Worten auf den Lippen ist er heimgegangen zu seinem himmlischen Vater. 2 Jahre später, 1538, verfügte Heinrich der VIII. Einen königlichen Erlass, nachdem alle englischen Gemeinden eine englische Bibel erwerben müssten und diese so an einem öffentlichen Ort hinzustellen hätten, damit sie wörtlich für alle zu sehen und zu lesen ist. 2 Jahre später. Gott hatte das Gebet des sterbenden Tyndale wunderbar gehört. Der Siegeszug des Evangeliums ging weiter. Und so können auch wir in unseren vielen kleineren Kämpfen ganz getrost sein. Wir sind unterwegs zum großen Ziel. Wir sind zwischendurch gnädig versorgt. Siehe Ernte Dank. Und darum, lasst uns getrost weiterlaufen. Lasst uns treu unserem Herrn weiterlaufen in diesem Hindernislauf und Langstreckenlauf, weil wir wissen, es ist auch ein Siegeslauf. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, wie dunkel auch dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nicht auf, zu dir zu flehen. Du tust doch über Bitten und Verstehen. Lieber Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du, der du uns dieses Szenario so ungeschminkt vor Augen stellst, dass du zugleich die Garantie dafür übernommen hast, dass deine Gemeinde auf diesem Weg niemals zerstört werden kann und niemals ausgelöscht werden kann. Und dass du die deinen durchträgst und dass noch die schwierigen Wegstrecken Siegesstrecken sein dürfen, Herr. Und so bewahre uns, Herr. Und hilf uns, mutig zu sein in den einzelnen Entscheidungen, die wir Tag für Tag zu treffen haben. Und Herr, wenn es eng wird und wenn man uns den Mund zuhalten will, dann lass uns trotzdem dich nicht verleugnen. Und danke, dass selbst dort, wo wir schwach werden und wo uns die Angst übermannt und wo wir auch etwas vielleicht einmal nicht tun, was wir eigentlich tun sollten, da danken wir dir, dass du uns vergibst. Und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, Herr. Und dass es nicht unsere Stärke ist, die sich hier bewähren muss. Denn wir sind angesichts dieser Aufgabe nicht stark, Herr. Wir sind in uns schwach, aber du bist stark. Und deswegen wollen wir uns auf dich verlassen. Und wir danken dir, dass du versprochen hast, uns zum Ziel zu bringen. Dir gebührt alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.